Moin, hallo. Hallo hier, hallo am Video. Hey. So, bereit? Anscheinend nicht, da wird noch heftig diskutiert. Ich gucke mit denen, die bereit sind, auf Satz 3.6, den wir letztes Mal bewiesen haben. Den wiederholen wir kurz, weil wir den dann gleich anwenden wollen. In Satz 3.6 haben wir einen kommutativen Ring mit 1, der Ring heißt R. Wir haben vorausgesetzt, dass der mindestens zwei verschiedene Elemente besitzt, das heißt, wir reden hier nicht über den Nullring. Und dann haben wir gezeigt, dass man erkennen kann, dass dieser Ring ein Körper ist, daran, dass er genau zwei Ideale hat, nämlich das Nullideal und sich selber. Das haben wir bewiesen, haben dabei den ein oder anderen Kniff gesehen oder Trick oder das ein oder andere Argument, was für die Übungsaufgaben hilfreich sein kann. Und dann habe ich Ihnen schon gezeigt, was wir als nächstes beweisen wollen, nämlich diese Folgerung 3.8. Da haben wir zwei Körper, K1 und K2, und wir haben einen Ringhomomorphismus von dem einen Körper, K1, in den anderen, oder denselben, K2. Der Ringhomomorphismus heißt Phi, wir wiederholen gleich, was es heißt, ein Ringhomomorphismus zu sein, und dann wollen wir zeigen, dass der die Nullabbildung ist oder injektiv. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, keine anderen. Und bevor wir anfangen, das zu beweisen, möchte ich einmal kurz wiederholen, was es denn heißt, ein Ringhomomorphismus zu sein. Was für Eigenschaften muss Phi haben? Was war nochmal ein Ringhomomorphismus? Was für Eigenschaften hat er? Okay, jetzt geht's los. 1, 2, 3. Oh, gerade gekommen und sofort voll dabei. Ich fange hier an.
Ring in einen anderen Ring abbilden und für die Addition muss halt die Homomorphie-Eigenschaft gelten und für die Multiplikation muss auch die Homomorphie-Eigenschaft.
Richtig, genau. Wir haben ja Ringe. Körper sind insbesondere Ringe. Das heißt, wir haben zwei Verknüpfungen in diesen beiden Ringen und mit beiden brauchen wir die Verträglichkeit. Das ist also das, was wir über Phi wissen. Und jetzt behaupten wir, Phi ist dann injektiv oder die Nullabbildung. Los geht's. Ich gehe mal da nach links an die Tafel und wir zeigen das schnell.
Alles auf 0, also sind wir die 0 abgenommen.
So, bevor wir zu den nächsten Begriffen kommen und ich wieder ein bisschen motiviere nach dem Motto, hey, der Ring Z ist so schön, wir gucken mal, was der alles so kann und was davon man vielleicht auf andere Ringe übertragen kann. Aber vorher möchte ich einmal schauen, ob es zum Anfang von Kapitel 3, also allem, was wir bisher gemacht haben, jetzt gerade noch Fragen gibt. Irgendwas? Nö, freundliche Gesichter, okay. Dann können wir jetzt weitergehen zu neuen Begriffen. Die Idee diesmal ist, ich schweife kurz ab, ich möchte mir den Ring Z anschauen und zwar diesmal nicht den Ring selber, sondern Faktorringe davon. Das heißt, ich möchte Ideale von Z angucken und dann immer anschauen, wie die entsprechenden Faktorringe aussehen und was die für Eigenschaften haben. Denn interessanterweise ist es im Ring Z so, dass diese Faktorringe in zwei sehr unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kommen. Und dementsprechend unterschiedlich sind die Ideale und das wollen wir jetzt anfangen zu verstehen. Einmal in Z, aber dann auch vielleicht in allgemeineren Ringen. Und ich möchte diese beiden Geschmacksrichtungen kurz erklären. Möglichkeit 1 in Z, wohlgemerkt. Mein Ideal ist so, dass der Faktorring Z modulo Ideal ein Körper ist. Also ein sehr mächtiger Ring. Da kann die Multiplikation alles, was man halt so können kann. Einverstanden? Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, das Ideal ist so, dass der Faktorring noch nicht mal nullteilfrei ist. Also weit weg von einem Körper. Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Faktorringe von Z sind immer kommutativ, sie haben immer ein 1-Element, aber dann fällt es auseinander. Dann haben wir einmal die Körper, ganz toll, könnte man sagen, und einmal noch nicht mal nullteilerfrei. Kann also gar nichts. Das ist jetzt sehr gemein, das sozusagen, aber die sind wirklich extrem unterschiedlich. Und was ist das über die Ideale, was das macht? Was für eine Eigenschaft ist das? Also wie kann man diese Eigenschaften von den Faktorringen anders greifen, nämlich indem man versucht, die Ideale besser zu verstehen, die man daraus faktorisiert hat. Und so komme ich zu den nächsten beiden Begriffen, Primideal und maximales Ideal. Und um die zu definieren, brauchen wir einfach nur einen kommutativen Ring mit 1. Ich habe gerade erklärt, dass als Motivation man sich Z hernehmen könnte und Ideale von Z. Das vertiefen wir gleich im Beispiel 3.9. Aber erstmal gucken wir uns die Definition an. Erster Teil. Ich möchte ein Ideal Primideal nennen, genau dann, wenn der Faktorring ein Integritätsbereich ist. Das heißt, ich mache das philosophisch, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Ich gucke mir den Faktorring an und schaue, was hat der für schöne Eigenschaften. Ein Integritätsbereich zu sein, ist eine schöne Eigenschaft, finde ich. Ich mag das, wenn mein Ring keine Nullteiler hat, häufig. Und dann gehe ich zurück und sage, wenn mein Faktorring diese Eigenschaft hat, dann gebe ich jetzt dem Ideal einen Namen, um das zu erkennen, nämlich den Namen Primideal. Und in B gehen wir so ähnlich vor. Auch da gucken wir wieder, wie liegt das Ideal in diesem Ring drin. Wenn denn ein Ideal maximal, genau dann, wenn es einerseits nicht der ganze Ring ist und andererseits soll es aber als Ideal so groß wie möglich sein. Und wir werden sehen, was man dann am Faktorring ablesen kann. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal möchte ich diese beiden Begriffe gegenüberstellen. Erstens Primideal, definieren wir über Eigenschaften des Faktorings. Zweitens maximales Ideal, da gucken wir, wie das im Ring liegt. Nicht der ganze Ring, aber als Ideal so groß wie möglich. Und wenn Sie zeigen sollen, dass etwas ein maximales Ideal ist, dann machen Sie das, wenn Sie noch keine Tricks kennen oder Theorie, sondern wenn Sie es zu Fuß machen mit der Definition, dann machen Sie das so, dass Sie sich das Ideal schnappen und dass Sie dann ein Ideal hernehmen, was das enthält, also was möglicherweise noch größer ist. Und dann zeigen Sie, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, nämlich entweder, dass dieses neue Ideal dann der ganze Ring ist oder dass es das Ideal ist, mit dem Sie angefangen haben, aber nichts dazwischen. So kann man sich das merken. Maximales Ideal zu sein heißt, man ist nicht der ganze Ring, aber es liegt auch nichts mehr dazwischen. Man ist so groß wie möglich. Heißt auch, wenn Sie zeigen wollen, dass irgendwas kein maximales Ideal ist, dass es dann reicht, wenn Sie noch was finden, was dazwischen liegt. Und wir gucken uns Beispiele an. Los geht's. Beispiel 3.9. Wenn ich mit einer Primzahl starte und dann in Z das davon erzeugte Ideal angucke, dann ist das ein Primideal und man könnte sich merken, ah, daher kommt vielleicht das Wort. Wir werden später sehen, dass Primideale sich in gewisser Weise so ein bisschen wie Primzahlen verhalten. Sehr weit gefasst. Und jetzt gucken wir, warum das stimmt. Hier steht einiges und wenn Sie möchten, kann ich an der Tafel noch ergänzen. Schauen wir erstmal, wie wir da überhaupt anfangen. Wir haben jetzt ein Ideal, das nenne ich J. P mal Z ist einfach die Menge der ganzzahligen Vielfachen von unserer Primzahl P. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt die ganze Zeit an ein Beispiel denken, zum Beispiel 3 mal Z oder 5 mal Z. Und dann wissen wir ja, Um zu zeigen, dass P mal Z, also J, ein Primideal ist, müssen wir nach Definition in den Faktoring gucken und über den was zeigen, denn das war die Definition. Die Definition von Primideal war, der Faktoring ist ein Integritätsbereich. Das heißt, wir müssen uns jetzt den Faktoring angucken und dessen Eigenschaften. Deswegen steigen wir hier ein mit, der Faktoring ist kommutativ und hat ein 1-Element. Na gut, Z ist kommutativ, also sind alle Faktoringe kommutativ. Z hat ein 1-Element, also hat der Faktoring ein 1-Element. Und das haben wir uns auch schon mal angeschaut, wie man das immer machen kann. Als 1-Element im Faktoring kann man einfach das verschobene Ideal nehmen, wo das verschiebende Element die 1 aus dem ursprünglichen Ring ist. Soweit so klar, hoffentlich. Die Nullteilerfreiheit ist das, wo es schief gehen könnte und wo wir deshalb jetzt genau hingucken, denn da verhalten die Ideale von Z sich unterschiedlich. Schauen wir also, was das Besondere ist, wenn das erzeugende Element eine Primzahl ist. Naja, für Nullteilerfreiheit muss ich mir zwei Elemente hernehmen, deren Produkt 0 ist. Und dann gucken, ob es geht, dass die beide von 0 verschieden sind. Tun wir das. Wir sind im Faktoring. Die Multiplikation im Faktoring funktioniert so, dass wir die Vertreter multiplizieren. Also beginne ich jetzt mit zwei Elementen A und B aus Z. Das sollen meine Vertreter sein für die Restklassen J plus A und J plus B. Die nehme ich mir her, jetzt multipliziere ich die. Das mache ich, indem ich A und B multipliziere. Und ich nehme mir die so her, dass das Produkt das Nullelement im Faktoring ist. Das Nullelement im Faktoring ist J plus 0 oder einfach J selber. Heißt also, ich wähle A und B so, dass das Produkt von J plus A und J plus B im Faktoring J ist. So kommt diese Zeile da zustande, die hier steht, die hier beginnt, sein A und B aus Z so, bla bla bla. Naja, jetzt habe ich ja gerade erklärt, wie die Multiplikation im Faktoring funktioniert. Ich multipliziere die Repräsentanten, das heißt, ich habe jetzt J plus A mal B ist das gleiche wie J, das heißt, A mal B muss in J liegen, aber in J zu liegen heißt, dass man ein Vielfaches von der Primzahl P ist. Jetzt weiß ich also, dass A mal B ein Vielfaches von der Primzahl P ist. Und, wichtige Eigenschaft von Primzahlen, wenn die ein Produkt teilen, dann teilen sie einen der Faktoren. Aus P teilt A mal B folgt also P teilt A oder P teilt B oder vielleicht auch beide. In dem einen Fall, wo P ein Teiler von A ist, sehen wir, dass A ein ganzzahliges Vielfaches von P ist, das heißt, dass A im Ideal J drin liegt. In anderen Worten, das Ideal, das Element J plus A im Faktoring war schon 0. Andere Möglichkeit, P ist ein Teiler von B. Das heißt, dass B ein ganzzahliges Vielfaches von P ist. Das heißt, B liegt in J. Das heißt, J plus B war schon 0. Und so, wenn wir jetzt diese Rechnung weglassen und nur der Argumentationslinie folgen, dann haben wir Folgendes gezeigt. Wenn ich im Faktoring Z modulo J mit zwei Elementen anfange, deren Produkt das Nullelement im Faktoring ergibt, dann muss eins der beiden Elemente, mit denen wir angefangen haben, schon 0 gewesen sein im Faktoring. Und eine andere Art, das zu sagen ist, wenn ich zwei Vertreter habe für Elemente im Faktoring, deren Produkt durch P teilbar ist, dann ist einer der Vertreter schon durch P teilbar. Das ist eine Eigenschaft von Primzahlen, die wir hier verwendet haben und die dazu führt, dass Z modulo J ein Integritätsbereich ist. Wir haben jetzt alle Zutaten beisammen, kommutativ, 1-Element, Nullteilerfreiheit. Und in Wirklichkeit ist es ja sogar noch stärker. Diejenigen, die bei mir lineare Algebra gehört haben, die erinnern sich vielleicht noch, dass wir gezeigt haben, dass Z modulo PZ sogar ein Körper ist. Das heißt, wir sind sogar noch besser, wir können noch mehr als ein Integritätsbereich. Aber das brauchen wir hier gar nicht, um zu sehen, dass J ein Primideal ist. Dafür reichte das jetzt. Und wir haben auch sofort Beispiele im Kopf. Z modulo 2Z, 3Z, 5Z. So. Jetzt schauen wir uns Z modulo 4Z an, um zu sehen, wie das nämlich auch ganz anders laufen kann mit diesen Faktoren. Ja, was ist Ihre Frage? Gegenfrage, worauf bezieht sich Kommutativität, wenn ich sage, dass ein Ring kommutativ ist? Auf welche Verknüpfung? Auf die Multiplikation. Richtig, auf die Multiplikation, denn bei der Addition haben wir sowieso das Kommutativgesetz. Da ist es nichts Besonderes. Dann wiederholen wir doch nochmal kurz, wie die Verknüpfung funktioniert. Genau. Ich habe ja J plus A, J plus B. Meine Repräsentanten kommen aus dem Ursprung.
um mich drin und wenn der kommutativ war, dann darf ich jetzt ja hier tauschen, dann darf ich das Gesang tauschen. Passt das?
Ja, danke
schön. Sehr gut. Noch mehr Fragen? Ja.
Können Sie mir nochmal das Argument erläutern, warum aus dem letzten Folge, dass es dann ein Integritätsbereich ist?
Ein Integritätsbereich braucht drei Zutaten. Zutat 1 kommutativ, haben wir gerade besprochen. Zutat 2 1-Element, steht auch da. Ist das okay? Dritte Zutat, Nullteilerfreiheit. Okay, für die Nullteilerfreiheit muss ich mir zwei Elemente in dem Faktoring hernehmen, deren Produkt 0 ist. So habe ich hier in dieser Zeile angefangen. Ich gehe da mit dem Mauszeiger hin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, da nehme ich mir jetzt zwei Vertreter her, sodass die Restklassen als Produkt 0 ergeben. Die 0 im Faktoring ist J. Und jetzt nehme ich die Definition der Multiplikation. Dann habe ich nämlich dieses A mal B als Vertreter. Und wenn das durch P teilbar ist, dann müssen A oder B durch P teilbar sein. Das ist es. Wundervoll. Sehr gut. Noch mehr Fragen? Oder Anmerkungen? Dann gucken wir jetzt Z modulo 4 mal Z an und die Idee können Sie dann übertragen auf Ideale wie 10 mal Z oder 12 mal Z oder 25 mal Z. Immer dann, wenn Sie da eine zusammengesetzte Zahl hinschreiben, können Sie dieses Argument machen. Sie finden nämlich Nullteiler und zwar einfach so. Die laufen einfach so rum. Kommutativ sind wir immer noch, ein Einzelelement haben wir immer noch, aber wir finden haufenweise Nullteiler. Hier zum Beispiel in Z modulo 4 mal Z, da sehen wir das Element 4 mal Z plus 2 und das ist offensichtlich nicht 0, denn der Vertreter 2 ist ja nicht durch 4 teilbar. Jedenfalls nicht in Z. Also ist 4 mal Z plus 2 ein Element aus diesem Faktoring, was nicht 0 ist. Sind wir damit einverstanden? Ja gut, aber wenn ich den einmal mit sich selber verknüpfe, dann kommt 0 raus. Das heißt, das Ding ist ein Nullteiler. Und mit dieser Bauvorschrift können Sie in jedem Faktoring von Z, wo der Erzeuger vom Ideal zusammengesetzt ist, Nullteiler bauen. Und manchmal sogar richtig viele. Tatsächlich gibt es eine Formel, man kann zählen, wie viele Nullteiler gibt es und wie viele andere Leute, bla bla bla, können wir vertiefen, wenn Sie wollen, im Workshop oder so. Aber für den Moment möchte ich Ihnen einfach nur zeigen, das sind die beiden verschiedenen Geschmacksrichtungen von Faktoring von Z. Und das ist die Inspiration dafür, diese besonderen Ideale zu definieren, denn dieses 4 mal Z ist jetzt offensichtlich kein Primideal. Und jetzt könnte man sagen, naja, 4 ist ja auch keine Primzahl. In Z gibt es so einen Zusammenhang, fast. In anderen Ringen müssen wir uns überlegen, was da eigentlich eine gute Analogie ist. Aber da kommen wir heute zu. Außerdem können wir noch sehen, dass 4 mal Z auch kein maximales Ideal von Z ist, denn es gibt noch ein Ideal, was wirklich dazwischen liegt, zwischen 4 mal Z und Z, nämlich das Ideal 2 mal Z. Da weiß ich aber nicht, ob alle das intuitiv sehen, warum das so ist. Wer braucht dazu noch mehr Erklärung? Ja, okay.
Lade mal hier mein Schnitzel. Bitte sagen Sie mir eine Zahl, die durch 2 teilbar ist, aber nicht durch 4.
10.
Das heißt, 10 liegt in 2 mal Z, denn ich kann ja 10 schreiben als 2 mal 5, aber 10 liegt nicht in 4 mal Z, denn 10 ist ja nicht durch 4 teilbar im Z. Okay? Jetzt haben wir also, dass die Ideale 4 mal Z und 2 mal Z unterschiedlich sind. Jede durch 4 teilbare Zahl ist auch durch 2 teilbar, aber umgekehrt nicht. Das heißt, diese beiden Ideale sind unterschiedlich. Das ist jetzt nicht klar. So, das heißt also, wenn wir jetzt so teillängenmäßig gucken, dann haben wir 4 mal Z ist enthalten in 2 mal Z und die sind verschieden. Jetzt brauchen wir noch, dass 2 mal Z in Z liegt. Das tut es natürlich, aber dass es auch echt in Z liegt. Oh, meine Mengenzeichen sind sowas von nicht konsistent. Mal gucken, ob ich das besser mitkriege. Moment. So. So vielleicht. Ich bin noch nicht zufrieden, aber egal. Hauptsache, die Mengenzeichen sind gleich. Warum sind 2 mal Z und Z verschieden?
Ja, weil die 1 in Z liegt, aber nicht in 2 mal Z.
Genau. Das heißt, vielen Dank, wir haben diese drei Ideale sozusagen getrennt. Wir haben jetzt gesehen, dass sie unterschiedlich sind. 1 liegt hier drin, aber nicht hier. 2 oder 10 oder sowas liegt hier drin, aber nicht hier. Das heißt, sie sind wirklich unterschiedlich, aber sie liegen so ineinander. Sehen Sie, dass sie so ineinander liegen? Gut, das heißt, das ist klar. Dass sie getrennt sind, haben wir jetzt auch geklärt. Und das bedeutet, dass das Ideal 2 mal z echt zwischen 4 mal z und z liegt. Das ist damit gemeint. Und jetzt haben Sie auch gesehen, wie man das begründen kann. Ja? Ist es besser? So, die Leute, die sich schon gemeldet haben, ist es besser? Gut, dann gucken wir mal, was noch für Fragen sind. Sie waren zuerst.
Aber ist damit jetzt 2z ein maximales Ideal?
Das können wir gleich besprechen. Sehr gute Frage. Ich nehme erst noch die nächste, ja?
Wenn jetzt 4z ein maximales Ideal wäre, dann müsste quasi in der Mitte, sage ich jetzt mal, von der Teilung, von dem Gewöhnstag quasi 4z oder z stehen.
Ja, beziehungsweise diese Inklusionszeichen, die dürften dann auf der einen Seite nicht echt sein, sondern nur eins davon. Wenn 4z maximal wäre, dann müsste für das Ideal, was hier in der Mitte steht, gelten, dass es dasselbe ist wie das linke oder dasselbe wie das rechte. Aber es kann nicht echt dazwischen liegen. Jetzt klären wir, ob 2 mal z ein maximales Ideal ist. Ja, was sagt mir Ihr Bauchgefühl? Wer denkt ja? Wer denkt nein? Und dann gibt es noch mal unentschlossen. Das ist völlig in Ordnung. Dann möchte ich jetzt von den Idealen eine Idee für eine Begründung hören. Warum denken Sie, dass 2 mal z ein maximales Ideal ist? Wir können ja mal eins dazwischen nehmen. 2 mal z, dann ist dazwischen und was das heißt, J. Warum soll da nicht noch echt irgendwas dazwischen sein? Kann doch passieren, ja?
Kann man da jetzt zurück auf die ganzen Zahlen kommen und sagen, okay, wenn ich jetzt mal einmal z hinschreiben würde, das ist ja das gleiche wie z.
Ja.
Und es gibt keine ganze Zahl, welche zwischen 1 und 2 liegt.
Ja gut, aber wer sagt, dass Jörg so aussieht wie die anderen beiden? Jörg könnte ja ein ganz verrücktes Ideal sein. Wenn es nicht so komisch verrückte Ideale gäbe, sondern wenn J die gleiche Bauart hätte, und wenn man dann noch irgendwie argumentieren könnte mit, das muss jetzt eine ganze Zahl sein, die ja irgendwie so dazwischen liegt, dann wäre Ihre Idee goldrichtig. Das wäre toll, wenn wir sowas wüssten, oder? Lass es mal kurz so stehen, ja?
Ich hätte jetzt gedacht, dass bei 4z und 2z hat mehr, dass 2 ein Teiler von 4 ist und es gibt ja keinen ganzzahligen Teiler von 2 in z.
Doch, 2 liegt bei 1 und minus 1. Das meinten Sie nicht.
Das gleiche Ideal.
Haben Sie etwa vorausgelesen?
Und 1z und minus 1z ist ja das normale Ideal, da liegt ja nichts dazwischen.
Genau. Ja, es könnte irgendwie was mit so Teilbarkeitseigenschaften der erzeugten Elemente zu tun haben. In dem Moment, wo wir wissen, dass das J diese Bauart hat, da haben Sie ganz viele wertvolle Sachen gesagt und dann sind wir fertig mit der Nummer. Aber was ist denn dann ein komisches, verrücktes Ideal? Kapitel 3 ist ja noch nicht zu Ende. Kapitel 3 ist ja noch nicht zu Ende. Ich zeige noch mal kurz die Tafel und was ich da gerade hingeschrieben habe. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht im Bild, aber wir kennen das Problem. Teilen heißt umfassen. Teilen heißt umfassen. Es macht sehr viel Spaß, das zusammen zu sagen. Teilen heißt umfassen. Teilen heißt umfassen. Sie sind noch nicht bei mir, das ist in Ordnung. Teilen heißt umfassen fängt die Idee ein, die wir hier teilweise schon von Ihnen gehört haben. Und wir haben jetzt auch verstanden, warum das so ein mächtiges Lemma ist, wenn alle Ideale im Ring so aussehen wie die Ideale, die wir uns jetzt im Z angeguckt haben, nämlich irgendwas mal der ganze Ring. Dann ist Teilen heißt umfassen unschlagbar. Ob das überall funktioniert oder ob es Ringe gibt, die seltsam sind oder die seltsame Ideale haben, wo man das nicht so gut anwenden kann, das werden wir noch erleben. Kapitel 3 ist noch nicht zu Ende und Ringe sind seltsam. Aber erstmal können wir dieses Lemma feiern. Das sagt uns nämlich, dass wirklich oft diese schöne Argumentation mit den Idealen funktioniert. Wenn ich 2 Ideale habe, a mal r und b mal r, die so erzeugt werden von diesen Elementen a und b in unserem Ring r, kommutativer Ring mit 1, bla bla bla, dann kann ich ineinander enthalten sein, daran erkennen, dass das eine Element das andere teilt. Ganz tolles Lemma. Teilen heißt umfassen. Teilen heißt umfassen. Also jetzt nochmal ordentlich. Ich habe einen kommutativen Ring mit 1, der heißt R. Ich habe 2 Elemente, A und B. A teilt B in R genau dann, wenn das Ideal A mal R das Ideal B mal R umfasst. Teilen heißt umfassen. Wir beweisen es jetzt und dann werden wir es anwenden und ich werde es noch ganz oft feiern. Aber wie toll, dass Sie selber durch Ihre Ideen dazu beigetragen haben, dass wir jetzt sehen, warum das so ein schönes Lemma ist. Und dass ich das gar nicht machen musste.
bleib mal da, weil da noch mehr Platz ist.
Wir haben offensichtlich zwei Richtungen. Beides mal Schmierverbindung. Achso, ich habe die Frage nicht zu Ende beantwortet, aber es war Absicht. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass ich da noch was offen lassen wollte. Gut. Ja, meine zwei Richtungen. Machen wir zuerst aus A folgt B, das heißt, wir beginnen damit, dass A ein Teiler von B ist, und da wir umbringen schon, man kann daran erinnern können, was es nochmal heißt. A teilt B übrigens. Ist A mal das eine Teilmenge von A mal. Das ist 0.
Und das benutzen wir jetzt ganz, ganz, ganz viel. Zum Beispiel in dieser kleinen Folgerung. Oh, ja.
Ich glaube, ich verstehe den letzten Schritt des Zweiten noch nicht, weil
Ernst,
Timing von Arma her ist ja quasi unsere Voraussetzung gewesen. Aber damit haben wir quasi nur gezeigt, dass die 1 B teilt, noch nicht das A auch B teilt, oder?
Na, wenn B in A dann, ich schreibe dazu gleich nochmal einen Satz hin, einfach weil jetzt wir es
nachgefragt.
Aha,
okay.
Dann kann ich B schreiben als A mal etwas aus dem Ring. Das ist der Unterschied. Ich mache eine Anleitung dazu. Mehrere Leute fragen dann, muss da noch was tun. Sie dürfen das sagen. Sie dürfen sagen, bitte schreiben Sie da näher hin. Aber es ist ein Südhemmelklassisch.
So ein verstohlener Daumen, Dankeschön. Jetzt kommt aber die Folgerung. Und jetzt, ich gehe nochmal zur Tafel, weil ich da noch was hingeschrieben habe und weil ich mich nicht mehr erinnern kann, ob ich da hingeschaltet habe. Für die Leute am Video kommt da jetzt also nochmal diese eckige Klammer, die habe ich gerade ergänzt. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt reden wir über Folgerung 3.11. Diesmal zeigen wir nämlich, dass in einem Integritätsbereich man assoziierte Elemente daran erkennen kann, dass sie das gleiche Hauptideal erzeugen. Oder umgekehrt, wenn ich ein Ideal sehe und ich sehe es quasi in zwei verschiedenen Darstellungsformen, einmal als A mal R und einmal als B mal R, dann weiß ich, dass diese beiden Erzeuger A und B zueinander assoziiert sein müssen. Das ist also eine schöne weitere Möglichkeit, Assoziiertheit zu erkennen. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten vor einer Weile schon mal so ein Lemma, da haben wir Assoziiertheit daran erkannt, dass die Leute sich gegenseitig teilen. Teilen heißt umfassen. Jetzt wissen wir, wie wir diese Folgerung beweisen. Los geht's. Da ist sogar noch Platz. Dann gehe ich nochmal darüber.
Ich werde noch was an die anderen Tafeln schreiben. Aber tatsächlich können Sie das jetzt beweisen. Oder wir alle gemeinsam. Weil wir jetzt ja alles schon zusammengetragen haben, was wir in Argumentation brauchen. Also, A von B. Da fange ich an mit sein A und B assoziiert in R. Wie machen Sie dann weiter? Was benutzen Sie jetzt, was Sie über assoziierte Elemente wissen, was uns hilft, uns diese Ideale zu assoziiert zu sein heißt, man unterscheidet sich nur um eine Einheit, multiplikativ. So, und was kann ich da machen? Ja.
Ja, mit dem vorherigen Lemma wissen wir dann, dass das A teilt B und B teilt R heißt, der die Assoziiertheit.
Das ist auch schon ein Resultat, was wir da verwenden, und zwar ist das Lemma 2.5. Da stand das drin. Ich zitiere das jetzt. Also, das ist ein, man kann sich das aus der Definition herleiten, aber tatsächlich können wir das direkt aus dem Lemma zitieren. Ich komme gleich zu Ihnen zurück. Moment, hol das noch. Die teilen sich gegenseitig. So, da waren wir. Und jetzt habe ich kurz die Begründung hingeschrieben. Jetzt dürfen Sie weitermachen. Dann.
Und daraus kommen ja mit dem vorigen Lemma gegenseitige Teilnehmer.
Genau, Teilen heißt erfassen. Das heißt, die beiden Ideale umfassen sich gegenseitig, deshalb sind sie gleich. Sei Wir können so Tricks verwenden wie gerade. Auf der linken Seite liegt A drin, also liegt das W mal R oder umgekehrt. Man könnte sowas machen, aber vielleicht können wir auch so Tabellen benutzen. Wir können, haben Sie eine Idee?
Naja, wenn die gleich sind, dann sind das ja so zwei Kleinlinge voneinander.
Richtig.
Und da was dann gleich sehen, das ist nicht tatsächlich.
Aha, das heißt, wir benutzen jetzt Teilen heißt umfassen in beide Richtungen. Ich schreibe das mal eben auf. Die eine Richtung, A mal R umfasst B mal R, bedeutet ja A teilt B. Die andere Richtung, B mal R umfasst A mal R, bedeutet B teilt A. Also, wie möchten Sie dann weiter argumentieren? Teilen Sie sich gegenseitig?
Ja.
Gut, Moment, dann schalten wir, ob jemand den Gedanken vorsetzen möchte und dann gucken wir uns Ihre Idee nochmal an. Ja. Genau. Hier brauchen wir übrigens Integritätsbereich. Für einige andere Sachen nicht, aber hier brauchen wir es. Denn aus den gegenseitig Teilen folgte, dass die beiden dann assoziiert sind mit Argumenten, bei denen wir Nullteilerverhalten benutzt haben. Wenn Sie nochmal den Beweis gucken, dann sehen Sie das. Das heißt, wir sehen jetzt, warum da in der Voraussetzung steht, dass er ein Integritätsbereich ist. Vielen Dank. Dann haben wir das. Und dann gucke ich mal. Hatten Sie noch eine andere Idee?
Ich würde jetzt den Osten tun. Ich weiß nicht, wie ich das machen würde.
Ach so, das ist in Ordnung. Wenn Sie später da einfällt, können wir das aber aufgreifen. Denn es spannend macht, wenn Sie unterschiedliche Beweise geben. Also überlegen Sie gerne, dann kann ich das später noch
nehmen. So. Weiter geht's, oder? Noch mehr Fragen oder Anmerkungen? Zu teilen heißt umfassen oder zu gegenseitig teilen oder zu diesen Idealen. Und wir sehen wieder, dass diese besonderen Ideale, die so von einem Element erzeugt werden, uns total viele Möglichkeiten geben zu argumentieren. Diese Ideale sind ganz toll. Deswegen sind auch Ringe, in denen alle Ideale so aussehen, ganz toll. Das sind halt leider nicht alle, aber dazu später mehr. Lemma 3.12. Hier sehen wir zum ersten Mal, wie man bei maximalen Idealen etwas über die dazugehörige Faktorstruktur sagen kann. Wir haben ja vorhin ein Beispiel dafür gesehen, dass man bei einem, also das war jetzt in Z, dass man da bei einem Ideal, was von einer Primzahl erzeugt wird, sehen kann, dass der Faktorring ein Integritätsbereich ist. Diesmal fangen wir in einem beliebigen Ring R an, der kommutativ ist mit 1, und wir schnappen uns ein maximales Ideal. Das heißt, diesmal müssen wir mit der anderen Eigenschaft arbeiten, aber Ziel ist jetzt zu zeigen, dass der Faktorring dann sogar ein Körper ist. Das ist also nochmal eine Ecke stärker. Und wenn der Faktorring ein Körper ist, dann ist er ja insbesondere ein Integritätsbereich, denn Körper sind kommutative Ringe mit 1, die nullteilerfrei sind. Das heißt, dass wir dann insbesondere gezeigt haben, dass das Ideal ein Primideal ist. Oder in anderen Worten, wenn Sie mit einem kommutativen Ring mit 1 anfangen und sich dort ein maximales Ideal schnappen, dann wissen Sie, dass das gleichzeitig ein Primideal ist. Vorsicht, die Umkehrung stimmt nicht immer, aber hier diese eine Richtung, die haben wir. Ja.
Das heißt, ein Ideal kann beides gleichzeitig sein?
Aber na klar. Ja. Genau. Bei vielen dieser Definitionen ist es so, dass Leute, Ringe, Elemente, was auch immer, diese Eigenschaften gleichzeitig haben können. So wie eine Abbildung ja auch gleichzeitig subjektiv und injektiv sein kann, aber nicht muss. Und genauso kann ein Ideal beide Eigenschaften haben oder nur eine davon. Oder gar keine. Ja. Berechtigte Frage. Und diesmal wechsle ich aber die Tafel. Diesmal gehe ich hier rüber, um das Lemma zu beweisen.
Lemma 3.12. Voraussetzungen stehen alle da.
Und jetzt ist da so ein bisschen Rumrechnen im Factoring nötig. Insbesondere müssen wir die Ideale vom Factoring irgendwie verstehen. Denn meine Strategie ist, Satz 3 Sätze zu benutzen, den wir ganz am Anfang wiederholt haben. Das war dieser Satz, der uns sagt, wenn wir einen Ring haben mit mindestens zwei Elementen und nur genau zwei Idealen, Integritätsbereich, bla bla bla, und nur genau zwei Idealen, dann muss dieser Ring ein Körper sein. Das heißt, ich werde versuchen zu zeigen, dass R modulo J ein Körper ist, indem ich zeige, dass die Voraussetzungen von Satz 3.6 erfüllt sind, sprich, dass wir dann nur zu zwei. Aber das heißt, wir müssen Ideale im Factoring verstehen. Und das macht für einen Moment Knoten im Gehirn. Deswegen habe ich das so in mehrere Schritte aufgeteilt. Ja, bitte. Seid nicht schwanger. Ein Ideal des Factorings der Modulo J. J war unser maximales Ideal. Ich arbeite jetzt nacheinander die Voraussetzungen von Satz 3.6 ab. Und die eine Voraussetzung war ja etwas über die Anzahl oder die Gestalt der unterschiedlichen Ideale. Deswegen beginnen wir damit. Ich schaue mir jetzt die Schlange an, ein Ideal in diesem Factoring. Und ich möchte irgendwie verstehen, wie dieses Ideal aussieht. Da kommt eine kleine Übungsaufgabe ins Spiel. Das ist eine Rechnung, die könnte ich jetzt hier auch machen, aber ich habe beschlossen, das wird eine Übungsaufgabe. In dieser Übungsaufgabe sollen Sie sich überlegen, wie Ideale in so einem Factoring aussehen, beziehungsweise wie man die als Menge beschreiben kann. Und in dem Moment, wo Sie da ein paar Beispiele angeguckt haben, ergibt das auch alles sehr viel Sinn, hoffe ich jedenfalls. Diese Übungsaufgabe benutze ich jetzt. Insbesondere verrate ich schon so ein bisschen, worum es da in der Übungsaufgabe geht. Wir wissen nämlich so ein bisschen, wie dieses Schlange aussieht. Und jetzt kann ich mir ja mal angucken, wie kann ich denn einen Repräsentanten erkennen, ob mein Element in die Schlange liegt oder nicht. Das kommt Übungsaufgabe. Aber jetzt argumentiere ich rückwärts. Ich nehme Leute aus die Schlange und halte die Repräsentanten fest und sage, die lege ich jetzt alle in eine Menge und diese Menge nenne ich I. Das ist das, was da drüben passiert ist. Das ist eine Teilmenge von R und die ist vernünftig definiert. Ich gucke halt einfach, ich gucke meine Leute aus die Schlange an, schnappe mir die ganzen Repräsentanten und werfe ihnen eine Menge. Sinn der Übungsaufgabe ist, sich zu überlegen, dass da ein Ideal rauskommt. Das rechne ich jetzt nicht vor. Wir überlegen uns aber mal kurz, warum dieses Ideal J enthält. Also nachdem wir jetzt hoffentlich gesehen haben, dass es eine sinnvoll definierte Menge ist, warum liegt J da drin? Na, wir können ja mal gucken. Wenn ich ein Element aus J hier hinschreibe als Repräsentant, was für ein Element aus dem Factoring bekomme ich dann? Was passiert, wenn ich ein kleines B aus J nehme und wenn ich dann das als Vertreter nehme, dieses J plus B, wo liegt das im Factoring? Weiß ich das mal irgendwas? Ja? Wie bitte?
Genau, J plus B ist das gleiche wie J. Das heißt, wenn ich ein Element hernehme, was in J liegt und das als Repräsentant nehme, dann habe ich einfach das Ideal J selber, also sozusagen das Null-Element im Faktor. In anderen Worten, wenn ich die Elemente aus J nehme als Vertreter, dann bekomme ich das Null-Element im Faktoring und das Null-Element im Faktoring liegt in jedem Ideal. So wie im ursprünglichen Ring ja die Null in jedem Ideal liegt, denn Ideale sind Untergruppen bezüglich Plus. So ist im Faktoring auch. Ideale im Faktoring sind dort auch Untergruppen bezüglich Plus. Sie müssen also das Null-Element enthalten und das Null-Element im Faktoring ist J. Oh, da ist ein Doppel-S, sondern ein einfaches S. So, dieses, das J enthält, werde ich noch kurz begründen. Hier ist mein Ideal J. Jetzt liegt das in einem Ideal I, nämlich diesem, das wir da gebastelt haben, und alles spielt sich im großen Ring R ab. Wir haben aber eine Voraussetzung über J. Welche Voraussetzung über J haben wir, die uns in dieser Situation weiterhilft? Eine Hand. Mehr Hände sehe, da hinten. Ja, das heißt, über das I kann ich jetzt was sagen, oder? Welche Möglichkeiten gibt es für I? Oder der ganze Ring. Das ist die andere Möglichkeit. Aber es kann jetzt nicht echt dazwischen liegen. Völlig richtig, danke. Da J ein maximales Ideal ist, um in die Schlange zu landen, sind Repräsentanten, die aus J kommen. Das heißt, dann habe ich hier das Null-Element. Das heißt, andere Elemente hat die Schlange nicht. Dann ist die Schlange das Null-Ideal. Das heißt, dieses Ideal, die Schlange, ist der ganze Faktoring. Aha. So, das macht mich schon mal sehr fröhlich. Wir haben hier mit irgendeinem Ideal angefangen und haben gezeigt, dass dieses Ideal im Faktoring das Null-Ideal sein muss oder der ganze Ring. Das heißt, es gibt nur diese beiden. Das ist super, das war eine Voraussetzung in Satz 3.6. Da stand aber noch mehr. In Satz 3.6 stand ja auch, dass der Ring, mit dem wir da anfangen, mindestens zwei Elemente haben soll. Ist das hier so? Nur die langweiligen Ideale gibt, dann ist es ein Körper. Das heißt, wir sind so gut wie fertig. Wir müssen irgendwie noch klären, warum unser Faktoring groß genug ist. Warum hat er mindestens zwei Elemente? Warum ist es nicht der Null?
Ja.
Na,
wenn der Faktorring der Nullring wäre, was wäre dann mit diesem maximalen Ideal los? Was müsste das dann sein? Sozusagen, genau. Wenn, also wenn dieser Faktorring der Nullring wäre, dann hieße es, wir hätten kein 1-Element. Das heißt, es gäbe quasi nur R selber, ganz R selber. Das heißt, J müsste gleich R sein. Kann maximales Ideal der ganze Ring sein? Nee, ne? Steht ja in Definition. Zum Glück. Das ist nämlich das, was wir hier brauchen. Maximale Ideale sind nie der ganze Ring, deswegen ist dann der Faktorring nie der Nullring. Das können wir uns jetzt mal merken, weil wir das bestimmt noch öfter brauchen. Das heißt, so ein Faktorring mit einem maximalen Ideal hat auf jeden Fall mindestens 2 Elemente und wir haben gerade die Begründung gehört. Wir hier jetzt ein bisschen üben konnten, war erstens am Faktoring zu arbeiten, das müssen wir halt ab und zu, und zweitens so ein bisschen diese verschiedenen Qualitäten von Idealen zu sehen. Ich hoffe, dass Sie gesehen haben, wie das dann praktisch aussieht, wenn man die Maximalität eines Ideals benutzt. Bevor wir weiter gucken, jetzt kommt ein Highlight nach dem anderen. Aber ich möchte schauen, ob Sie Fragen haben, bevor wir das nächste Lemma angucken. Jetzt kommen einfach noch mehrere Resultate, immer in so einer ähnlichen Richtung. Wir fangen irgendwo an und dann geht's los mit Idealen. Teilen heißt umfassen. Irreduzibilität kommt heute wieder. So, ja.
Wenn jetzt J tatsächlich der Nullring sein sollte, das ist ja ein Ideal eigentlich von jedem Ring.
Ja, klar. Das ist erlaubt.
Und sollte dann R mit Modulo J nicht eigentlich ein Ring sein, welches nur R selber als einziges Element quasi enthält?
Nee. R modulo den Nullideal sieht aus wie R. Denn wenn ich jeden einzelnen Vertreter nehme, kriege ich ja genauso viele verschiedene Elemente, wie ich Vertreter habe. Das heißt, ich kriege eine Kopie des Ringes selbst. Das führt mich aber zu einer interessanten Bemerkung, wenn ich die kurz machen darf, was Sie gefragt haben. Das Nullideal ist ein Primideal von Z. Und das ist vielleicht unintuitiv, denn wir haben ja vorhin Primideale gesehen, die von Primzahlen erzeugt wurden. 2 mal Z, 3 mal Z, 5 mal Z. 0 mal Z ist auch ein Primideal von Z. Warum? Na, wenn wir uns den Faktoring angucken, Z modulo Nullideal, dann kommt jetzt das, wonach Sie gefragt haben. Da kopieren wir quasi alle Elemente von Z, denn wenn ich jedes Element als Vertreter nehme, für eine Restklasse vom Nullideal, dann stehen da ja einfach alle Elemente Es gibt keine zwei unterschiedlichen Elemente dann, die die gleiche Restklasse repräsentieren, denn das Ideal ist ja das Nulllineal. Ich kriege also eine Kopie von Z. Und Z ist selber schon ein Integritätsbereich. Und deswegen ist das Nulllineal in Z ein Primlineal. Insbesondere sehen wir, dass die Umkehrung von dieser Aussage hier nicht stimmt. Maximale Ideale sind Primideale, umgekehrt stimmt es nicht, nicht immer. Ja, schöne weiterführende Frage. Was noch?
Sehr deutlich aber, dass ein Factoring quasi Elemente, also quasi, wenn jetzt hier tatsächlich das Nullideal ist, dass man dann eine Menge enthält, welche den Ring enthält, nicht den Ring selber.
Ja, das ist ein bisschen knifflig. Moment, ich schreibe jetzt mal was an. Rechte Knappe. Ich schreibe mal was an, was hoffentlich noch hilfreich ist. Ich bleibe mal kurz im Z. Das Nullideal sieht so aus. Okay? Wenn ich jetzt den Faktor betrachte, dann besteht er aus allen Elementen dieser Form. Das sind keine ganzen Zahlen. Aber ich kriege quasi eine Kopie der ganzen Zahlen. Denn für jede ganze Zahl, also immer wenn ich verschiedene ganze Zahlen habe, sind diese Leute auch verschieden. Das heißt, ich kann sofort eine Bijektion hinschreiben, sogar einen Ringhomomorphismus, Isomorphismus. Das heißt, das ist Struktur gleich zu Z. Und deswegen wird auch häufig gesagt oder geschrieben, dass dieser Faktoring im Prinzip Z selber ist. Genauso wie man, wenn man Z modulo Z anguckt, ja auch nicht irgendwie die Zahl 0 oder sowas sieht, aber trotzdem ist das der Nullring in dem Sinn, dass dieser Ring nur ein Element hat, nämlich sein eigenes Null. So, das heißt, da ist die Sprache manchmal nicht genau genug oder manchmal ist es sehr kompliziert, das sehr genau auszudrücken. Und Sie haben gerade gemerkt, wie ich versucht habe, das sehr genau auszudrücken. Ihre Frage ist völlig berechtigt. Es ist komplett strukturgleich, aber es sind nicht mathematisch genau dieselben Objekte. Nee. Sehr gut. Gut, dass Sie dran geblieben sind. Noch mehr Fragen, wenn wir schon bei nerdigen kleinen Details sind? Sie wissen ja, ich mag das. Okay, wir gucken weiter. Das nächste Lemma ist schon wieder eins von der Bauart. Folgende Aussagen sind gleichwertig. Diesmal geht es um Primideale und wir haben hier eine Charakterisierung, die uns erlaubt, was anderes zu machen, als in den Factoring zu gucken und nachzuschauen, ob da irgendwas im Integritätsbereich ist. Man könnte das also als so eine Art anderes Kriterium für Ideale sehen, ein Primideal zu sein. Sehr praktisch, sehr sinnvoll, je besser man den Ring kennt und die Elemente davon, desto eher nehme ich dann auch wirklich dieses Kriterium, anstatt immer wieder die Definition nachzuprüfen für ein Primideal. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich brauche einen kommutativen Ring mit 1, ich habe ein Ideal J und dann kann ich erkennen, dass J ein Primideal ist, daran, dass folgende Bedingung gilt. Immer dann, wenn ein Produkt von zwei Elementen in J liegt, dann liegt einer der Faktoren drin. Und sehen Sie, wie das so ähnlich klingt wie diese Eigenschaft von Primzahlen? Wenn Primzahlen ein Produkt teilen, teilen sie einen der Faktoren. Das ist so ähnlich und die Verknüpfung des Teilen heißt umfassen. Schon wieder. Ich wische und freue mich ein bisschen und dann beweisen wir das Lemma. Gut. Ach ja, ja, dann gemütlich.
Gemütlich sein. Zwei Richtungen. Ich starte mal gleich aus A folgt B. Sind die irgendwie unterschiedlich schwierig? Nee, nicht wirklich. Die sind ähnlich. Wie ich fühle. Also weiß ich jetzt nach Definition, dass der Faktoring R mod J ein Integritätsbereich ist. Das heißt, ich weiß, dass er kommutativ ist und ein Einzelelement hat. Das ist nicht spannend, das weiß ich sowieso. Aber ich habe die Nullteilerfreiheit, das heißt, die muss jetzt irgendwie wichtig sein. Fragen? Sollen wir irgendwas nochmal?
sprechen? Wir können das machen. Los. Ja, klar.
Rechte Tafel anscheinend. Ne? Noch irgendwie?
Wir haben dieses Ideal, die Schlange im Faktoring, und wir wissen nicht, wie das aussieht, aber wir wissen, dass die Leute, die da drin leben, Elemente sind der Form J plus ein Vertreter. Und wir sammeln die Vertreter. Das ist das, was die Menge I macht. Wenn wir jetzt im ersten Fall sind I gleich J, dann sagen wir ja, die einzigen Vertreter für Leute aus I Schlange sind Elemente, die selber schon aus J kommen. Aber wenn ich ein Element aus J als Vertreter nehme für eine Restklasse im Faktoring, dann erwische ich immer nur J, also immer nur die Null im Faktoring. Und deswegen ist dann die Schlange, also die Menge, mit der wir angefangen haben, I zu definieren, die Menge, die nur die Null aus dem Faktoring hat. Weil das die einzige Möglichkeit ist, dass alle Vertreter aus J kommen. Besser?
Ja.
Sehr gut. Jetzt stehe ich hier schon noch andere Fragen zu diesem letzten Beweis. Hat da noch jemand was? Ich weiß, dass es kompliziert ist und es gibt Gründe, warum ich diese Übungsaufgabe stelle. Man muss das wirklich einmal selber durchgerechnet haben und am besten auch mit einem Beispiel, um diese komische Konstruktion zu verstehen. Aber ich finde, dass es wirklich hilft, um zu üben, in Faktoring zu rechnen.
Gut, dann wandere ich jetzt wieder zurück zum anderen Beweis.
Also schnappe ich mir mal zwei Elemente, deren Produkt in J ist, und dann gucke ich, was passiert. In J ist. Und jetzt komme ich quasi zurück zum Thema von gerade. Wenn ich im Faktoring bin und ich schreibe einen Vertreter, der schon im Ideal liegt, also in diesem Fall J, dann ist das Element des Faktorings, das ich angeschrieben habe, einfach das Null. In anderen Worten, wenn ich dieses A mal B hernehme aus J und als Vertreter benutze, wenn ich also J plus A mal B hinschreibe, schreibe ich in Wirklichkeit nur das Nullelement im Faktoring. Tun wir das doch mal. Die Null, ich mache es mal super deutlich und hoffe, dass es hilft, und bitte sagen Sie mir, ob solche Sachen helfen. Ich schreibe jetzt wirklich die Null im Faktoring. Das ist das gleiche J. Und das ist das gleiche wie J plus A mal B. Denn A mal B kommt ja aus J. Das heißt, wenn ich das als Vertreter nehme, schreibe ich einfach dort selber hin. Und jetzt möchte ich es gerne aufteilen mit der Multiplikation im Faktoring. Wer kann mir sagen, das geht? Wie kann ich das aufteilen? Ja? Dankeschön, genau. J plus A mal J plus B. Jetzt steht da also plötzlich ein Produkt von zwei Elementen aus dem Faktoring und dieses Produkt ergibt die Null im Faktoring. Das ist gut, denn, genau, wir haben einen Identitätsbereich, was weiß ich jetzt? Genau, die Nulltreffer sagt mir, mindestens einer von diesen beiden Leuten ist auch schon Null im Faktoring. Da R von J nullteilerfrei ist, sehen wir, dass einer dieser beiden Faktoren 0 sein muss. Das heißt, J plus A gleich J oder J plus B gleich J. Und das bedeutet, A in J oder B in J. Genauso nur rückwärts. Es geht wirklich genauso nur rückwärts. Und ich schreibe es einen Tick kürzer hin und dann schaue ich mal, ob Sie nachher brauchen. Wir haben jetzt also die Voraussetzungen, die da stehen. Falls ein Produkt in dort liegt, dann liegt einer der Faktoren drin. Und wir wollen zeigen, dass der Faktor ein Integritätsbereich ist. Wir wissen schon, dass W0J ein kommutativer Element 1 ist. Das gehört beim Integritätsbereich dazu, deswegen schreibe ich das immer noch mal hin. Man muss es immer noch einmal kurz klar machen. Denn der Ring, mit dem wir anfangen, ist kommutativ mit 1 und alle Faktorringe sind dann auch kommutativ mit 1. So, das haben wir alle schon mal. Und jetzt brauchen wir noch die Nullteilerfreiheit. Für die Nullteilerfreiheit sein, und jetzt nenne ich die Welt mal anders. Sein. J plus C und J plus D aus dem Faktorring, so dass das Produkt 0 ist. Einverstanden? Das ist das Einzige, was noch fehlt. Für den Integritätsbereich, ich brauche noch die Nullteilerfreiheit. Ich muss mir also zwei Elemente schnappen, deren Produkt 0 ist. Und mein Ziel ist zu zeigen, dass einer der Faktoren 0 ist. Und das schaue ich mir an. Erstmal brauche ich ja Unterstützung beim Multiplizieren. Auf der linken Seite weiß ich ja, was rauskommt. Ne? Wie kann ich das anders schreiben? Wie kann ich die linke Seite anders schreiben? Richtig, dann schön, ich habe das mal D. Ja, aber wenn das die 0 ist im Faktoring, dann muss der Vertreter in J liegen. Also ist C mal D in J, Auftritt Eigenschaft B, ein Produkt liegt in J, also mit einer Faktoren in J gleich. Naja, wenn C in J ist, dann ist dieser erste Faktor 0 im Faktoring. Und wenn D in J ist, dann ist dieses zweite Element hier 0 im Faktoring. Also eine Nullteilbarkeit. Ist das okay? Habe ich genug angeschrieben? Wer braucht noch was? Ja, noch Zeit, das ist ganz toll. Schauen Sie noch mal, wo brauchen Sie noch mehr? An welcher Stelle soll ich noch mehr hinschreiben? Wo brauchen Sie noch mehr Erklärungen? Und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass es wirklich genau das gleiche Argument in die andere Richtung ist. Okay, ich lasse Sie mal einen Augenblick. Überlegen Sie kurz, ob Sie noch was fragen wollen, während ich hier ein bisschen wische. Denn wir brauchen ein bisschen Platz für das nächste Resultat. Ja, genau, das machen wir noch und dann mal gucken, könnte sein, dass wir dann schon Feierabend machen. Heute gibt es noch was Kleines. Wie sieht's aus? Wo haben Sie noch Klärungsbedarf? Möchten Sie fragen? Nee, ist okay? Schau nochmal. Okay. Dann kommt als nächstes das Thema Irreduzibilität wieder. Das habe ich ja angekündigt vorhin, deswegen freue ich mich, dass wir das wirklich jetzt in dieser Vorlesung noch sehen. Denn jetzt binden wir noch mehr Fäden zusammen. Wir beginnen diesmal in einem Integritätsbereich R und wir beginnen mit einem kleinen Element A aus R. Dieses Lemma gibt uns eine Möglichkeit zu erkennen, dass das Element A irreduzibel ist, ohne dass wir die Definition von Irreduzibilität nachprüfen müssen. Also, wir sehen, dass wir zwei Zutaten von der Definition in der Voraussetzung bekommen, nämlich A ist nicht 0 und A ist auch keine Einheit.
das gehört ja bei Irreduzibilität dazu. Und normalerweise würden wir jetzt noch irgendwie Aussagen über die Teiler von A machen. Aber stattdessen können wir dieses Lemma benutzen. Wir können uns nämlich das von A erzeugte Ideal angucken im Ring. Und das Lemma sagt, wenn das von A erzeugte Ideal unter diesen Voraussetzungen ein Primideal ist, dann ist das Element irreduzibel. Ja. Haha, sehr gute Frage, die ich jetzt noch nicht beantworten möchte. Sehr gute Frage. Ist erstmal das Lemma okay, was da steht? Dann beweisen wir das jetzt. Und Sie werden sehen, dass ich jetzt gewisse Argumente immer wieder wiederhole. Wo sind wir? 3, 14. Wir müssen uns erinnern, was irreduzibel hieß. Es waren 3 Sachen. Nicht 0, keine Einheit, das haben wir schon geschenkt. Und während ich das hinschreibe, überlegen Sie bitte nochmal, was man noch zeigen muss. Wir haben hier den Gedanken C. C ist ein Teiler von A. Dann, ich glaube, so hieß er, also nenne ich ihn jetzt auch so. Dann C aus R. Ein Teiler von A. Und jetzt möchte ich noch 2 Zutaten mit dazu nehmen. Erstens habe ich ja zu so einem Teiler immer noch so ein Partnerelement, das nenne ich jetzt B. Das heißt, ich kann dann schreiben B mal C gleich A, wenn ich das B entsprechend wähle. Und ich möchte mir das von A erzeugte Ideal angucken, denn darüber haben wir eine Voraussetzung. Das ist ja das Einzige, was ich weiß. Ansonsten habe ich ja gar keine Ahnung. Das heißt, das Ideal, das von A erzeugt wird, möchte ich J nennen. Und diesen Kumpel dazu möchte ich B nennen. Also B aus R so, dass B gleich A ist. Und aus diesen Zutaten müssen wir jetzt irgendwie den Rest des Beweises basteln. Naja. B mal C ist A. A kann ich schreiben als A mal 1 Element. Das liegt in A mal R, also in J. Also liegt B mal C da drin. Gut. Gut, das passt zu dem Lemma, was wir gerade bewiesen haben. Wir haben jetzt ein Produkt gefunden, das in J liegt. Und jetzt können wir das Lemma benutzen, das wir da drüben gezeigt haben. Wo steht's? Da oben, Lemma 3.13. Ein Primideal kann ich daran erkennen, dass immer dann, wenn ein Produkt drin liegt, einer der Faktoren drin liegt.
Produkt, das ein Gap liegt. Hey! Jetzt sagt uns das Lemma, B liegt im J oder C liegt im J. Okay. Aber in J zu liegen heißt doch, dass man ein Vielfaches im Ring ist von A. In anderen Worten, B aus J heißt, B kann ich schreiben als A mal irgendwas, das heißt A teilt B. Im Fall B aus J folgt, dass A ein Teil davon B ist. Also, Moment, ich will nochmal draufstarren. Wir haben angefangen mit B und C. Genau, die teilen beide A. B mal C gleich A heißt ja, B und C sind beide Teile von A. Jetzt habe ich also, dass A ein Teil davon B ist und umgekehrt, die teilen sich gegenseitig. Nach Voraussetzung sind wir in einem Integritätsbereich, also wissen wir jetzt ganz viel. Wir wissen, dass die assoziiert sind und dass sie das gleiche Ideal erzeugen. Sehr schön, dann schreiben wir mal was hin. Also teilen sich A und B gegenseitig. Und sind daher assoziiert. Das war, glaube ich, dieses Lemma 2.5a, was wir vorhin schon mal zitiert haben. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter gucken. Wenn A und B assoziiert sind, dann folgt, dass C eine Einheit ist. C war ja der Teil, mit dem wir angefangen haben, von dem wir zeigen wollen, dass er eine Einheit ist oder zu A assoziiert. Also sind wir dann fertig. Das war der erste Fall. Ich habe jetzt nur in der Situation weiter überlegt, wo B aus J kommt. Und als nächstes möchte ich mir die andere Situation angucken, C aus J. Und da möchte ich genauso argumentieren, also überlegen wir mal kurz, wie das geht. Wenn C aus J kommt, dann heißt das ja, dass C ein Vielfaches von A ist im Ring R. Oder in anderen Worten, A teilt C, das heißt, dann habe ich die gleiche Situation für C. Ich habe angefangen mit C teilt A, dann habe ich A teilt C, also teilen sie sich gegenseitig, also sind sie assoziiert. Und das war die andere Möglichkeit. Im Fall C aus J folgt. Ich schreibe mal folgt entsprechend und dann schreibe ich die Argumentationskette hin, aber ein bisschen kürzer. Wir wollen zeigen, A ist irreduzibel in R. Wir haben A ist nicht 0. A ist keine Einheit. Jetzt gucken wir uns Teiler von A an. Haben wir gemacht. Wir haben angefangen mit einem Teiler C von A und haben gezeigt, im ersten Fall ist C eine Einheit, im zweiten Fall ist C assoziiert zu A. Ja, und Sie sehen schon, da ist kein Special Guest für die kleine Überraschung zu Ende. Aber wir nehmen uns kurz Zeit und schauen, ob Sie noch Fragen haben zu dem Beweis. Die kleine Überraschung hat mit Irreduzibilität zu tun. Deswegen sehr passend, dass wir jetzt gerade das Lemma lesen können. Was für Fragen haben Sie noch? Wir nehmen uns jetzt auch noch 2 Minuten und luschern, was als nächstes kommt. Denn das Schöne ist ja, dass Sie so häufig durch Ihre Fragen dann Sachen motivieren, die später in der Vorlesung passieren. Ganz ziemlich zu Beginn der Vorlesung kam ein Argument und kam eine Frage, die sozusagen jetzt aufgegriffen wird in der nächsten Definition. Deswegen müssen wir natürlich luschern, was das war.
Aber ich möchte vorher gucken, ob noch Fragen sind. Ups, falscher Knopf. Okay, das war jetzt die Vorlesung, in der wir ganz viel bewiesen haben und gefühlt haben wir ständig die gleichen drei Argumente gemacht. Was kommt als nächstes? Als nächstes schauen wir uns eine Definition an. Wir geben nämlich diesen Idealen, die so von einem Element erzeugt werden, einen besonderen Namen, die heißen Hauptideal. Und Ringe, in denen alle Ideale so aussehen, heißen Hauptidealringe. Dass die einen besonderen Namen kriegen, legt nahe, dass das nicht alle Ringe sind, sonst wäre es komisch. Aber die Diskussion vom Anfang zeigt, dass das Ringe sind, in denen man ganz toll und sehr einfach argumentieren kann, Stichwort teilen heißt umfassen und sowas. Das heißt, wir werden Ihre Frage natürlich noch beantworten. Aber wir brauchen dazu diese neuen Begriffe. Wir werden im Rest des Kapitels also schauen, was sind das für Ringe? Z ist ein Beispiel dafür. Da klärt sich also dann in der nächsten Vorlesung Ihre Frage. Alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe. Und dann werden wir im weiteren Verlauf des Kapitels einfach noch mehr Eigenschaften anschauen. Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne schon bis zum Ende des Kapitels weiterlesen und schauen, was da noch so kommt. Denn das ist das Thema, was jetzt bleibt. Wir sehen noch ein, zwei Eigenschaften von Ringen. Das sind Eigenschaften, die häufig durch das motiviert sind, was wir in Z sehen und was den Ring Z so besonders macht. Und wir werden Zusammenhänge zwischen diesen Eigenschaften sehen. Wir werden auch mal sehen, was schief geht. Und nebenbei noch ein paar Fragen beantworten, die jetzt in der Zwischenzeit aufgekommen sind. Das ist so ein bisschen der Plan für die nächsten ein, zwei Wochen. So, okay. Dann ist der inhaltliche Teil der Vorlesung jetzt abgeschlossen. Aber wir haben besprochen vorher, dass wir sogar diesmal das Video laufen lassen für unsere kleine Überraschung und auch das Audio, sodass auch die, die die Videos gucken, was davon haben. Denn wir haben ein kleines Lied mitgebracht. Dankeschön. Danke. So, wir begrüßen herzlich Christoph. Guck mal, ich habe zwei Stühle. Und dann kann ich da das Mikro irgendwie hinbasteln. Möchtest du den Stuhl mit oder ohne Gedöns haben? Ohne Gedöns, okay. So, Moment, dann lege ich das da mal so hin. Ich habe keine Ahnung, wie dann der Ton gleich wird. Das ist für Sie egal, bei den Videoleuten kann ich nur sagen, tut mir leid, keine Ahnung, aber das Mikro ist noch an. Stimmt, keine Ahnung, kommt, es gibt auch ein Lied, das keine Ahnung heißt, aber das kommt später. Stimmt. Nein, dieses Lied, das wir heute singen, heißt Irreduzibel. Ich glaube, jetzt sieht man uns vielleicht. Wir sind sehr klein, aber es macht nichts. Also, hallo, hier kommt jetzt ein Lied. Und das Lied heißt Irreduzibel. Brauchst du den Tisch? Sollen wir darüber gehen?
Nee, ich passe kurz. Wenn es gut verstellt, dann.
Okay. Bereit?
Ja.
Okay. Ich wurde geboren als Element in einem Ring und ich weiß nicht so recht, was ich bin. Es gibt Tage, da fühle ich mich wie eine Null. Doch ich bin keine Null, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich habe versucht, mich zu invertieren, doch es gelingt mir einfach nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, nein, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Und ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin völlig sprachlos. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so irreduzibel. Hab so lange meinen Versus gesucht, doch ich finde es einfach nicht. Tatsächlich fühle ich mich meistens einfach nur unzertrennlich. Und ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Nein, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin völlig sprachlos. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so irreduzibel. Doch Moment mal, das ist doch, was heißt doch, dass ich als Element ziemlich ganzheitlich bin. Sozusagen ein stabiler Charakter, den kriegt man nicht klein. Ja, Moment mal, wo ist denn das Problem, wenn man mich nicht zerteilen kann? Das heißt doch nur, ich bin unzertrennlich, verlässlich, man kriegt mich nicht klein. Ich bin irreduzibel, man kann mich nicht zerteilen, ich bin irreduzibel, keiner kriegt mich klein. Ich bin irreduzibel und lass mich nicht zerstückeln, ich bin irreduzibel. Keiner kriegt mich klein. Dankeschön. Danke, Christoph. Wir wussten, dass irgendwas schief geht, weil wir ja auch nie ordentlich proben. Aber vielen, vielen Dank fürs Begleiten. Danke. Das war irreduzibel. Ich wünsche noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.